Hi, ich möchte heute mal mit ein paar Fragen starten. Fragen, die ich mir selber gestellt habe zu einem Urtext in der Bibel. Wann hat Eva eigentlich den Apfel gegessen? Und wo steht eigentlich etwas von dem Paradies? Wann hat Eva eigentlich gesündigt? Wir sprechen ja von der Geschichte von dem Sündenfall. Und warum hat Gott Eva zur Strafe dem Mann untertan gemacht? Und warum steht da eigentlich, dass Gott dem Adam eine Hilfe gemacht hat? Ich vermute, die meisten würden jetzt sagen, ja, das ist die Geschichte von Adam und Eva, der Sündenfall, die Geschichte aus dem Paradies. Aber genau das ist das Ding. In dieser Geschichte in Genesis kommt überhaupt kein Paradies vor. Es kommt auch gar kein Apfel vor. Da steht Frucht. Die lateinischen Kirchenväter haben daraus einen Apfel gemacht, weil das lateinische Wort malum sowohl Apfel als auch Übel bedeutet. Das ist also eine Interpretation, dass wir heute von einem Apfel lesen. Und ist das nicht spannend? Ich habe das mal gelesen, und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das muss es also an viel, viel mehr Stellen geben, dass durch eine Übersetzung eine Interpretation eingeflossen ist, die so im Urtext gar nicht steht. Und in meiner Basisbibel steht auch gar nicht Apfel. Das ist immer so in manchen Bibeln oder in Geschichten oder Kindergeschichten auch so immer so übertragen worden von dem Apfel. Und das Paradies kommt in dieser Geschichte auch nicht vor. Da steht kein einziges Wort von Paradies, da steht der Garten Eden. Das Paradies ist daraus gemacht worden, weil da Fülle ist und weil sie alles hatten, weil es wunderschön ist. Aber es steht nichts von Paradies dort. Und das Wort Sünde, weil wir sagen, es ist ja die Geschichte vom Sündenfall, das kommt in Genesis 2 auch überhaupt nicht vor, dieses Wort. Das Wort Sünde taucht in der Bibel zum allerersten Mal auf, als Kain seinen Bruder Abel tötet. Bei einem Mordfall. Nicht im Garten Eden. Und das Wort, das für die Frau verwendet wird und das wir als Helferin kennen, das hebräische Wort, was hier steht, wenn Gott spricht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Und auf dem so viel Unheil meines Erachtens nach beruht, dass manche Männer denken, wir sind eine Hilfe, wir sind aus ihrer Rippe geschaffen, wir sind ihnen untertan. Gott eigentlich als was ganz anderes gedacht hat. Nämlich das Wort, was hier steht, das hebräische Wort heißt Esa. Und das wird in der Bibel fast ausschließlich für Gott selbst verwendet. Es bedeutet einen göttlichen Beistand. Es hat überhaupt nichts mit Hilfe zu tun oder mit einer Assistentin, sondern mit einer gottgleichen Retterin in einer Situation, einer Hilfe. Also viel mehr als das, was wir rein interpretieren, wenn wir das Wort Hilfe hören. Es ist auch kein Helper im Englischen, sondern eher eine Rettung. Jemand ohne ihn, ohne sie, er nicht leben könnte. Das heißt, vieles von dem, was wir zu kennen glauben und auch viele bibeltreue Christen, das steht so gar nicht in der Bibel. Und es ist genau diese Geschichte von dem angeblichen, also Sündenfall, auf dem so viel unserer toxischen Kultur aufgebaut ist, glaube ich. Das ist meine Theorie. Die Frau als Verführerin zur Sünde, der arme Adam, die Frau, die dem Mann untertan ist, weil da steht es ja auch so in der Bibel, und die Frau als Assistentin, die Untergebene, als das Wesen, das es ohne den Mann gar nicht gäbe. Und ein Gott, ein Patriarch, der das genau so gewollt hat. Und ich glaube, dass es höchste Zeit ist, genau hinzuschauen. Ich habe das schon genau hingeschaut und ich möchte das jetzt mit euch teilen. Was steht da wirklich? Was sagt der Urtext wirklich? Und was hat Gott wirklich gemeint? Wie hat Gott wirklich die Erschaffung von den Menschen gemeint. Und ich glaube, in Genesis liegt vermutlich der Schlüssel für neue Narrative zwischen Mann und Frau und für ein neues und gesundes und gutes Gottesbild. Und deshalb habe ich auch die Folge Gott ist Feminist genannt, weil ich finde, hier ist der Schlüssel. Und ich glaube, da ist der Schlüssel für unsere Gesellschaft, für Beziehungen und für unser Bild von uns selbst und von einem Gott, der die Weltordnung schon von Anfang an umkehren wollte und so revolutionär ist. Willkommen bei Holy Mentor und ich bin Sarah und ich teile hier, wie Gott durch alte biblische Geschichten in mein eigenes Leben gesprochen hat. Und ich möchte dir neue Perspektiven geben und neue Narrative, die mir geholfen haben, meinen Glauben anders zu leben, Gott anders zu sehen. Und ich spreche heute über diese Geschichte von Adam und Eva, über die Erschaffung der Menschen im Garten Eden. Lass uns direkt reinstarten. Vielleicht zur Vorgeschichte und warum ich überhaupt zu diesem Thema sprechen will und weil mich das echt emotional macht, ist, ich war schon immer Christ. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, in einer freien evangelischen, recht konservativen Gemeinde. Ich habe mich mit, 14, 15, 16 taufen lassen und bin immer von der Jungschat, Teenkreis, Jugend, überall, habe alles mitgenommen, biblischer Unterricht und ja, bin da mit so einer Purity-Culture aufgewachsen und sehr konservativen Ansichten, wo Frauen in der Gemeinde nicht predigen durften, sehr von der Kanzel von oben herab gepredigt worden ist. Und ich habe irgendwann, war ich in einer Lebensphase, wo ich gedacht habe, boah, ich kann mir das irgendwie alles nicht mehr anhören. Ich habe viel Positives mitgenommen, meinen Glauben an Jesus, viele Geschichten, und ich habe aber an verschiedensten Stellen auch, und das kann ich im Nachhinein sagen, spirituellen Missbrauch erlebt. Und ich habe gespürt, dass ich dem Gott, wie er mir gelehrt wird, so nicht mehr glauben kann. Weil wenn Gott nicht will, dass Frau ihren Mund aufmacht, wenn Frauen weniger wert sind und dem Mann untertan sein sollen, wenn Ungerechtigkeit oder Ungleichbehandlung in Gottes Sinne ist. Und wenn es ein Gott ist, der mich nur als Sünder sieht und mich bestrafen will und die Frau, die böse ist, die ihn, den Mann auch noch dazu verführt hat und ich weniger wert sein soll als ein Mann, dann kann ich das nicht annehmen. Dann passt das nicht zu mir. Und dann kann ich diesem Gott nicht so dienen, wie er das von mir möchte. Und dann muss ich mich davon distanzieren. Und das habe ich auch dann eine Zeit lang gemacht. Ich bin auch aus der Gemeinde dann gegangen. Ich bin da nicht mehr hingegangen und habe einen intensiven Dekonstruktions- und auch Rekonstruktionsprozess hinter mir. Durch meine Mutterschaft habe ich dann auch ja eine feministische Denkweise entwickelt, weil ich da auch so viel Ungleichbehandlung erfahren habe im Beruf, privat. Und ich habe mich vorher nie als Feministin gesehen, weil es notwendig war. Und ich habe dann angefangen, mich intensiv damit auseinanderzusetzen, was bedeutet eigentlich Feminismus? Was passiert eigentlich in dieser Welt? Warum ist man durch Mutterschaft auf einmal, irgendwie gerät man so ins Hintertürchen? Und ich habe da einfach gespürt, dass da ein Ungleichgewicht ist in unserer Welt und extrem patriarchal geprägt ist. Und vor allem die Christenheit oder auch da, wo ich herkomme, sich immer stark auf die Bibel beruft und scheinbar da die Argumente findet. Und dann kam vor vier Jahren eine große Lebenskrise. Wir sind ausgewandert, ich hatte meinen Job nicht mehr und zweites Kind war da und ich war in Anführungszeichen nur Mutter und hatte mir vorgenommen, mich selbstständig zu machen. Und ich dachte auch eigentlich, das wäre alles klar, in welche Richtung das gehen soll. Und habe dann sehr viel recherchiert, auch für ein Workbook, was ich entwickelt habe, und überall versucht, Antworten zu finden zu meiner Identität. Und wie finde ich eigentlich, was ist eigentlich Glück? Was bedeutet eigentlich Leben? Was ist mein Sinn? Was ist meine Identität? Wer bin ich eigentlich? Und irgendwann bin ich zu dem Buch Würde von Gerald Hüther gekommen. Der ist Neurobiologe. Und er hat seine Keynotes immer damit beendet, wenn er über das Thema Würde gesprochen hat, Potenzialentfaltung, dass das Einzige, was uns wirklich hilft in unserer Persönlichkeitsentwicklung, das Thema Liebe ist. Und ich dachte immer so, das kann doch gar nicht wahr sein. Warum sagt jetzt dieser Wissenschaftler, dass die Lösung auf alles Liebe ist? Das gibt's doch gar nicht. Und dann lag ich irgendwann heulend auf dem Boden, weil ich gedacht habe, Gott spricht immer davon, dass er Liebe ist. Und ich hatte kurz davor den Impuls gehabt, mir eine Bibel zu kaufen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Und zwar, Gott hat das wahrscheinlich schon vorbereitet. Und dann habe ich gedacht, ich kenne den Bibelvers. Ich habe vorher nie wirklich in der Bibel gelesen. Das hat sich mir alles überhaupt nicht eröffnet. Das war für mich alles gefühlt chinesisch und ich konnte damit gar nichts wirklich anfangen. Ich habe eine innige Beziehung mit Gott gehabt, aber irgendwie nicht in der Bibel gelesen. Und dann wusste ich, aber ich kenne Bibelvers, Gott ist Liebe. Und wenn dieser Wissenschaftler sagt, dass Liebe die Lösung ist, dann ist ja eigentlich Gott die Lösung auf all meine Probleme oder auf diese Identitätssuche. Und ja, das war dann mein Spiritual Awakening. Das war wirklich krass. Das war der Moment, wo Gott mich wieder zu sich geholt hat, in der Zeit, wo ich lange, lange zwar ihn gesucht habe und nicht in der Bibel gelesen habe, aber irgendwie da war. Wo Gott gesagt hat, hey, und auch während ich das Workbook geschrieben habe, das sollte erst so in die Beruf- und Karriere-Richtung gehen und dann ist es immer mehr in Richtung Sinn gegangen und da ist voll Gott reingekrätscht und hat gesagt, hey, und hier steige ich jetzt wieder ein. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und mir hat sich die Bibel komplett neu eröffnet. Und ich habe gemerkt, dass ich da einen Vorteil hatte, den ich vorher nie so gesehen hatte. Ich bin Geisteswissenschaftlerin. Ich habe Bachelor und Master, habe mich immer mit Texten und mit Sprache beschäftigt. Und also nicht einfach nur konsumiert, sondern wirklich zu lesen, zu verstehen, zu fragen, wer hat das geschrieben, in welchem Kontext, mit welcher Absicht, aus welcher Perspektive, was steckt da unter der Oberfläche, wie gehören die Dinge zusammen. So, das ist mein Handwerkszeug. Und ich habe keine Theologie studiert, aber ich beschäftige mich intensiv mit moderner Bibelwissenschaft. Ich lese und ich recherchiere, ich hinterfrage. Und ich habe dabei noch eine Interpretationshilfe bekommen, die ich für das Wichtigste überhaupt halte und vorher nicht so hatte. Und das ist den Heiligen Geist, den habe ich ganz krass gespürt, dass ich durch den Heiligen Geist und durch eine Taufe des Heiligen Geistes in dieser Zeit sich mir auf einmal die Texte und Erzählungen aus der Bibel auf eine Weise geöffnet haben, die, glaube ich, kein Studium ersetzen kann. Und ich habe gewusst, ich will sehen, Gott, was du über Frauen sagst. Weil ich will sehen, wie du Frauen wirklich siehst. Ich habe keinen Bock auf so einen patriarchalen Gott. Das geht gar nicht. So wie mir das gelehrt worden ist und wie das scheinbar auch überall in der Bibel steht. Und da hat Jesus voll zu mir reingesprochen und mir die Bibel neu eröffnet, die letzten Jahre. Und dann habe ich mit Eva angefangen, weil ich gedacht habe, okay, fangen wir mal ganz vorne an. Wo hat eigentlich alles angefangen, das ganze Übel in Anführungszeichen? Bei der bösen Eva, diese Frau, die dem Mann untertan ist und die jetzt als Strafe von Gott Schmerzen bei der Geburt bekommen hat und die ja nur aus einer Rippe geschaffen worden ist. Lass mich doch da mal anfangen. Lass mich mal verstehen, was das eigentlich alles bedeuten soll. Und ja, was ich dann rausgefunden habe, hat mich wirklich tief erschüttert, im besten Sinne. Bevor ich jetzt in den Text gehe, will ich kurz noch sagen, was ich für wirklich wichtig halte, wenn wir die Bibel lesen. Die Bibel wurde von Menschen geschrieben, über Jahrhunderte, von Männern. Von Männern im alten Orient. Das Alte Testament ist im ersten Jahrtausend vor Christus entstanden. Das Neue Testament in den ersten 2 Jahrhunderten nach Christus. Also über eine extrem lange Zeitspanne. Da hat sich nicht einfach mal ein paar Leute hingesetzt und haben das mal runtergeschrieben, sondern das ist über mehrere Jahrhunderte entwickelt worden. Und die soziale Organisation dieser Zeit war patriarchal. Es gibt viele, die dieses Wort total triggert, aber es ist leider so. Also die Männer waren herrschend und die Frauen waren tatsächlich untergeben. Absolut und durch. Frauen hatten keine bis wenig Rechte. Sie galten nicht als Zeugin vor Gericht. Sie waren Teil des Haushalts des Mannes. Die hatten zu schweigen und zu gebären. Es waren Gebärmaschinen. Die haben 13 bis 17 Kinder bekommen, weil die schon mit 13 angefangen haben. Die Rolle der Frau war Kinder kriegen, Familie erhalten, Familienname erhalten. Der Mann hatte mehrere Frauen gleichzeitig, hat etliche Kinder bekommen. Das war die damalige Zeit. Wer die Frau, die keine Kinder bekommen hat, war nichts wert. So, das heißt nicht, dass die Bibel nicht von Gott inspiriert ist. Das will ich auf gar keinen Fall sagen. Ich glaube wirklich, dass das Wort Gottes von Gott inspiriert ist, dass es aber Männer aufgeschrieben haben. Und das bedeutet aber, dass auch jeder Verfasser von der Bibel seine eigene Prägung mitgebracht hat. Und das bedeutet auch, dass die Bibel nicht in ihrer Ursprache zu uns gekommen ist, in Hebräisch oder Griechisch, sondern dass sie übersetzt wurde, so wie was wir heute lesen. Und die wurde immer wieder übersetzt. Von Hebräisch ins Griechisch, von Griechisch ins Lateinische, vom Lateinischen in moderne Sprachen. Und bei jeder einzelnen Übersetzung schwingt immer eine Interpretation mit. Jeder Übersetzer trifft eine Entscheidung für das Wort, was er wählt. Und jeder bringt mit dieser Wahl auch sein Weltbild mit ein. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, sich dem bewusst zu machen. Und die moderne Bibelwissenschaft bestätigt, dass der Text von Genesis 2 kämpft mit dem Patriarchat. Er kämpft dagegen an. Er versucht, etwas anderes zu sagen als das, was die patriarchale Kultur seiner Zeit eigentlich sagte. Das ist kein feministisches Wunschdenken. Das ist Textwissenschaft. Und deshalb ist das so wichtig, immer wieder zu fragen, hat der Verfasser das wirklich so gemeint? Was steht im Urtext? Was bedeutet das hebräische Wort wirklich? Weil manchmal ist der Unterschied zwischen dem Urtext und dem, was wir lesen, so groß, dass er alles verändert, was das Verständnis des Textes oder was unser Gottesbild verursacht. Und genau das ist bei dieser Geschichte von Adam und Eva meines Erachtens nach passiert. Und deshalb nehme ich dich jetzt mal mit in diese Geschichte, weil ich glaube, dass das ganz viel verändern kann. In Genesis 2 steht, Gott hat den Mensch aus Staub vom Erdboden geschaffen und ihm den Lebensatem eingehaucht. Und das Wort, das da im Hebräischen steht, für Mensch, ist Adam. Die Erde heißt auf Hebräisch Adama. Und Ha-Adam ist das Wesen, das aus der Erde gemacht wurde. Sozusagen der Erdling. Adam ist zunächst kein Name, so wie Sarah, sondern Adam ist eine Bezeichnung für den Menschen als Gattung. Adam ist erstmal überhaupt kein Geschlecht, kein Gender. Im Deutschen haben wir aus diesem männlichen Artikel H. Adam der Mensch gemacht, dass uns sofort denken lässt, der Mensch ist Mann. Aber das stimmt eigentlich so. Wenn man genau hinschaut, stimmt das erstmal so gar nicht. Erstmal hat Gott Mensch geschaffen, einen Erdling. Denn Ha-Adam ist in dieser Geschichte zunächst ein Wesen ohne Geschlecht. Der erste Mensch war kein Mann, der erste Mensch war Mensch, ohne Geschlecht. Aus dem Hebräischen erst wird Adam dann später auch zum Eigenname, aber in der Schöpfungsgeschichte selbst bezeichnet es zunächst einfach Mensch. Das finde ich ist total wichtig zu verstehen, weil alles andere, was danach kommt, darauf aufbaut. Und dann sagt Gott etwas Entscheidendes. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm ein Gegenüber machen, eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und jetzt kommen wir zu dem Wort wieder, das alles verändert. Das Wort, das in den deutschen Bibeln als Hilfe oder Helferin übersetzt wird, heißt im Hebräischen Esa. Und wenn du dir anschaust, wie dieses Wort in der Bibel verwendet wird, dann fällt dir sofort auf, Esa wird fast ausschließlich für Gott selbst verwendet, als göttliches Prädikat. Es bedeutet Rettung, göttlicher Beistand, Zuflucht. Es wird auch manchmal im Kontext militärischer Hilfe bezeichnet. Gott wird im Alten Testament selbst als Esa bezeichnet, als der Retter und Beistand Israels. Das ist kein Wort für eine Assistentin, für eine Helferin in der Küche, für eine, die nur assistiert. Für jemand, der untergeordnet ist, das ist ein göttliches Prädikat und Gott hat es auf diese Frau übertragen. Also ihm gegenüberstehend, das ganze Wort da heißt wohl Esa Kenegdo Und Kenekto bedeutet ihm gegenüberstehen, ihm entsprechen, auf Augenhöhe. Also nicht hinter ihm, nicht unter ihm, sondern ihm gegenüber, in die Augen schauen, gleichwertig. Gott hat zwei Wesen geschaffen, die komplett auf Augenhöhe sind und die sich entsprechen. Die Frau ist nicht die Helferin des Mannes. Von Gott ist das in diesem Urtext überhaupt nicht so, wie wir das interpretieren, gemeint gewesen. Die Frau ist die göttliche Retterin für den Mann, sein Gegenüber auf Augenhöhe. Und mir ist das wirklich unerklärlich, warum wir diese Fehlübersetzung bis heute fortsetzen, obwohl das im Urtext eindeutig ist. Und ich frage mich wirklich, wie unsere Welt heute aussehen würde. Wir könnten doch jetzt langsam mal anfangen, das richtig zu übersetzen und vor allem in unseren heutigen Kontext in unsere heutige Welt bringen, dass Gott uns Mann und Frau auf Augenhöhe geschaffen hat und dass niemand minderwertiger ist als der oder die andere. Und dann passiert was Wunderbares in dieser Geschichte, was ich auch erst durch einen Worthaus-Vortrag wirklich verstanden habe. Gott legt den Mensch, den Erdling, in einen tiefen Schlaf. Der schaltet den erstmal komplett aus. Der hat erstmal überhaupt nichts mit diesem Ganzen zu schaffen, weil manche Männer sind ja so stolz darauf, dass aus ihrer Rippe jetzt die Frau erschaffen worden ist und sie da vielleicht noch mit beteiligt waren. Nein. Völlig ausgeschaltet, ausgenockt. Er nimmt dann etwas von der Rippe, verschließt die Stelle und schafft daraus dann einen zweiten Menschen. Und das ist so bedeutsam, weil in keiner einzigen altorientalischen Erzählung aus dieser Zeit jemals über die Erschaffung einer Frau berichtet worden ist. Das war einmalig. Das ist eigentlich schon eine Revolution, das, was hier steht. Unser Gott, der christliche Gott, der ist ein Chainbreaker, der ist revolutionär. Und der erste Mensch war dabei überhaupt nicht involviert, der war ausgeschaltet, der war nicht dabei. Die erste Erschaffung der Frau ist also genauso direkt von Gott wie die Erschaffung des ersten Menschen. Ein eigenständiges Wunder. Nicht, oh, nebenbei ist noch was entstanden und ach, ich mache jetzt noch mal kurz eine Helferin da aus so einer Rippe. Nein. Ein eigenständiges Wunder. Da war niemand anderes dran beteiligt. Und dann wacht der erste Mensch auf und sieht sein Gegenüber und ist total froh. So lese ich das zumindest. Ja, sie ist es. Sie ist von meinem Fleisch und Blut. Frau soll sie heißen und ich Mann. Von mir ist sie genommen, wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Sie sind dann eins mit Leib und Seele. Der Mann und seine Frau waren beide nackt, doch sie schämten sich nicht voreinander. Und hier kommt ja noch die zweite Revolution. Damals hat ein Mann nicht seine Vater und Mutter verlassen. Die Frau hat damals Vater und Mutter verlassen. Also auch hier wird wieder, das ist eigentlich revolutionär, diese Geschichte. Das ist eigentlich revolutionär, wie krass Gott diese Geschlechterverhältnisse immer und immer wieder umkehrt und vor allem hier in der Urgeschichte. Und mit dieser Begegnung, mit dem Gegenüber, erkennt der Mann erst, dass er ein Mann ist und dass sie eine Frau ist. Die Identität von beiden kommt erst, wenn beide da sind. Das eine braucht das andere, um sich selbst zu erkennen. Identität wird erst dann gestiftet, wenn beides da ist, wenn Beziehung da ist, wenn Gegenüber da ist. Und Paulus sagt das auch in 1. Korinther 11, Vers 11, denn die Frau ist aus dem Mann geschaffen, doch der Mann wird von der Frau geboren. Aber alles kommt von Gott her. Der Mann wird von der Frau geboren. Ich finde das wunderbar. Ich finde das absolut revolutionär, weil das Gesetz, die Kultur, es war selbstverständlich, dass die Frau die Familie verlässt und in die Familie des Mannes gegangen ist. Und hier dreht Gott das komplett um. Der Mann verlässt Vater und Mutter, um sich mit seiner Frau zu verbinden. Das ist eine Ohrfeige an das Patriarchat. Das ist an diese damalige Weltordnung eigentlich. Das ist Gottes Utopie. Gleichheit, kein Untertansein, sondern Verbundenheit auf Augenhöhe. Und sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Es gab also überhaupt keine Scham. Es gab keine Hierarchie. Es gab kein Verstecken Es gab keine Angst, es gab Fülle, Vollkommenheit, Freiheit. Sie durften von allen Bäumen essen. Und dann kommt ja die Schlange. Und ich möchte kurz nochmal daran erinnern, was ich am Anfang gesagt habe. Das Wort Sünde kommt in Genesis 2 überhaupt nicht vor. Es taucht in der Bibel zum ersten Mal auf bei dem Brudermord. Und was in diesem Garten Eden passiert, ist also nicht das, was wir als den Sündenfall kennen und erzählen, sondern es ist etwas, das wir mit diesem Rahmen beladen haben. Und Eva wird ja immer als die böse Sünderin dargestellt, die den Adam verführt hat, die die Sünde in die Welt gebracht hat. Und ich sehe das ganz anders. Ich sehe in Eva eine Frau, die nach Weisheit und Erkenntnis strebt. Das steht nämlich dann auch hier unten. Sie sah das an der Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie ist neugierig. Sie will denken. Sie will klug werden. Und die Schlange kommt zu ihr in dem Moment, wo sie vermutlich alleine ist, isoliert. Das ist immer ganz gefährlich. Ohne ihr Gegenüber. Und in dieser Isolation sind wir angreifbar. Und das zeigt diese Geschichte auch. Und die Frage ist ja, warum spricht die Schlange mit der Eva, nicht mit dem Adam? Gott sagte ja vorher, dass sie von allen Früchten, von allen Bäumen essen können, nur nicht von dem einen Baum in der Mitte, der zur Unterscheidung von Gut und Böse ist. Davon darfst du nicht essen. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Als Gott das gesagt hat zu Adam, war die Eva noch gar nicht da. Die ist erst danach geschaffen worden. Das heißt, auch das, was Gott Adam gesagt hat, aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, sobald du davon isst, wirst du sterben. Da war Eva noch nicht da. Das heißt, Adam muss das Eva dann gesagt haben. Vielleicht auch schon interpretiert, anders wiedergegeben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt die Schlange dann und macht was ganz Listiges. Die verwendet nämlich das, was Gott gesagt hat und stellt das in Frage. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? So die klassische Strategie, Zweifel säen an dem, was Gott wirklich gesagt hat. Und sagt ja die Schlange, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. So, und da kommt jetzt wieder die nächste Interpretation oft rein. Ja, will denn Gott jetzt etwa nicht, dass wir schlau werden? Oder warum will Gott verhindern, dass wir das Wissen über Gut und Böse haben? Und dann ist die Gegenfrage, wenn Gott uns alles gibt, alles, was in diesem Garten Eden ist, nur sagt, von einem einzigen Baum sollst du nichts essen, warum wollen wir immer genau das haben, was wir eigentlich nicht haben dürfen? Vielleicht dient es ja dazu, uns zu schützen. Und nicht, um uns zu bestrafen, sondern als Schutz. Weil wenn du weißt, die unterscheiden zwischen Gut und Böse, dann kann ich dich auch zur Rechenschaft ziehen. Naja, und die Frau hat dann gesehen, dass der Baum zum Essen einlud, eine Augenweide war und Klugheit versprach. Und sie nahm eine Frucht. Keinen Apfel, eine Frucht. Und biss hinein. Und dann gab sie ihrem Mann davon. Und auch er aß. Übrigens, der Mann hatte ja einen freien Willen. Der hätte ja auch genauso gut Nein sagen können. Das nur mal so nebenbei. Und das Erste, was die sehen, was dann passiert, ist, ihnen sind dann die Augen aufgegangen. Sie haben auf einmal gemerkt, ach du meine Güte, ich bin ja nackt. Da kam auf einmal die Scham in die Welt. Und die Scham ist was ganz Furchtbares, auch heute noch, weil die uns von ganz viel trennt und vor allem auch von Gott trennt. Und das ist die eigentliche Tragik der Geschichte, dass dann die Trennung von Gott gekommen ist. Dann haben sie sich bedeckt, versteckt, dann haben sie sich Feigenblätter gemacht und hatten plötzlich Angst vor Gott und sind ihm weggelaufen, haben sich versteckt. Dann kam ein kühler Wind und Gott lief im Garten umher und sie hörten ihn kommen und Gott sucht Adam und Eva. Da steht dann, dass Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, wo bist du? Und der Mensch antwortet, ich hab dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Und das wird so oft so negativ ausgelegt. So, der böse Vater Gott, der geht und streift jetzt umher und sucht jetzt die bösen Sünder, was sie gemacht haben. Und was ist denn eigentlich, wenn wir immer wieder darauf vertrauen können und auch diese Geschichte so lesen können, dass Gott vollkommen gut ist und uns immer wieder sucht? Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe und ich am Anfang von der Geschichte gesagt habe. Egal, was du tust, Gott kommt immer wieder auf dich zu. Der sucht dich. Der weiß ja, wo du bist. Aber er weiß, dass du einen freien Willen hast. Und er wird dir nichts überstülpen. Gott sucht dich. Er streift in dem Garten umher, um dich zu suchen. Nicht, um dich zu bestrafen. Das wird dann hinterher so ausgelegt, dass Gott dann bestraft hat. Und deshalb musst du dann aus dem Paradies rausgehen. Und das, dann sagte Gott zu der Schlange, du sollst verflucht sein, auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Eine Schlange ist schon immer auf den Boden gekrochen. Und dann kommt er später zur Frau, sagt er, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühen haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Als das aufgeschrieben worden ist, hatten die Frauen ja schon Schmerzen bei der Geburt. Das heißt, es ist ein Versuch, auch dieser Erzähler das Leben zu erklären. Das, was so geschieht. Und die Strafe für den Mann ist ja du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen, ich habe dir aber verboten. Daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen, um dich von ihm zu ernähren. Dorn und Disteln wird er hervorbringen, du musst davon pflanzen, es fällt das Leben, im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn aus ihm bist du gemacht, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und das ist die Erklärung und das ist dieser Struggle der Menschen, die das geschrieben haben, zu erklären, warum das so schwierig ist, warum Arbeit so schwierig ist. Warum Geburten so schmerzhaft sind. Das wird in der damaligen Sicht so ausgelegt, als ist das die Strafe von Gott gewesen, weil damals die Eva, die erste Frau, klug sein wollte und sich über Gottes Gebot hinweggesetzt hat, nämlich eben nicht davon zu essen. Und ja, was da folgt ist, was Gott sagt, dass er über dich bestimmen wird, das ist kein Fluch Gottes, sondern das ist eher so eine Art Weissagung. Das wird jetzt passieren, weil ihr euch von mir getrennt habt. Das ist nicht das, was Gott will. Gott hat von Anfang an gewollt, dass ihr auf Augenhöhe seid, dass ihr es gut habt, dass ihr im Garten Eden, der wie ein Paradies ist, leben könnt. Ihr habt alle Bäume, ihr habt alle Früchte, ihr habt Flüsse und eine komplette Versorgung, ihr müsst euch nicht schämen, ihr habt keine Angst, ihr seid einfach, ja, wie Kinder im Garten. Und so war Gottes Utopie geplant und dann ist eben der Mensch dazwischen gekommen und dann kam es zur Trennung von Gott und das Patriarchat, wo dann hier steht, es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Ist quasi eine Art Fluch. Und so wird das gedeutet von den Menschen, dass das Patriarchat gar nichts Gutes ist, dass so wie sie leben, eine Trennung von Gott ist und nicht Gottes ursprünglicher Wille ist. Und ich frage mich wirklich, in welchem Kontext du aufgewachsen bist und welches Bild du von Mann und Frau hast durch diese Geschichte, wie du das gehört hast, interpretiert hast, wie dein Gottesbild ist, auch in dem Kontext. Ist Gott der strafende Vater oder ist Gott der liebevolle, bedingungslos liebende Vater? Ist Gott der perfekte Schöpfer, der es gut mit uns meint? Oder hat er es darauf angelegt, dass diese Trennung kommt? Und so welches Gottesbild du zugrunde legst, so liest du auch die Bibel. Und ich will dir sagen, dass Gott der unfassbar großzügige und vollkommen gute Gott ist, der es gut mit uns meint und der von Anfang an uns in Fülle und Reichtum setzen wollte, gesetzt hat und uns das geben will. Und dass vieles, was in unserer Welt passiert, tatsächlich menschengemacht ist. Ja, was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn du auf einmal hörst, oh, die Frau ist gar nicht die Helferin, sondern wie würden wir eigentlich leben? Wie lebe ich eigentlich als Frau oder auch als Mann, wenn ich diese Wahrheit annehmen kann, dass die Frau eine göttliche Helferin ist? Eine Retterin. Aber dass wir immer uns beide brauchen. Wir brauchen die Männer genauso, wie die Männer uns brauchen. Wir brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen Beziehungen. Wir brauchen Verbundenheit. Und wenn wir das nicht haben, wenn einer gegen den anderen oder isoliert ist, dann sind wir angreifbar. Und ja, jetzt weißt du, was da in der Bibel steht oder auch nicht steht. Und was da steht, ist, dass ein Mensch ohne Geschlecht geschaffen worden ist, dem Gott das Leben eingehaucht hat und ein Gegenüber auf Augenhöhe gegeben hat. Eine göttliche Retterin und zwei Menschen, die erst in der Begegnung miteinander ihre Identität finden. Und ein Gott, der sagt, der Mann verlässt Vater und Mutter, um sich mit ihr zu verbinden. Das ist kein patriarchaler Gott. Denn Gott ist ganz anders. Gott ist der ganz andere. Das ist ein Gott, der von Anfang an Gleichheit wollte. Verbundenheit, Würde, Fülle, Beziehung. Und ich glaube, dass in Genesis der Schlüssel liegt für neue Narrative und dass für eine Welt, in der wir aufhören, gegeneinander zu kämpfen und anfangen zu verstehen, dass wir uns gegenseitig brauchen, um uns selbst zu erkennen und dass wir vor allem Gott brauchen, um uns zu erkennen, wer wir eigentlich wirklich sind. Denn die Suche nach uns selbst und die Suche nach Gott sind im Grunde die gleiche Suche. Und die Erfahrung habe ich gemacht. Und Gott hat mich mit dieser Geschichte, Erzählung und mit allen Infos dazu, die ich bekommen habe, aus verschiedenen Quellen, total geheilt. Und ich glaube, das kann er auch für dich tun. Ich bin gespannt, was du aus dieser Folge mitnimmst und ich freue mich wirklich sehr über deine Kommentare. Wenn dich das berührt hat, dann leite die Folge gerne weiter an jemanden, den das vielleicht hilft zu hören. Ich empfehle dir auch das Buch Gott ist Feministin von Mira Ungewitter. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Da habe ich auch sehr viel rausgezogen, auch für diese Podcast-Folge. Und ich lege die anderen Quellen noch in die Shownotes. Ich kann dir nur empfehlen, lese die Bibel und lese sie für dich selbst und bitte Gott, dass er dir hilft, das Ganze zu verstehen und bediene dich an den Quellen, die wir haben, denn auch da steckt meines Erachtens nach Gott drin. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Gottes Segen für dich. Ciao.